Ich kenne Axel seit 1992. Axel war von, glaube ich, 1982 bis 87, 83 bis 87 im Bundestag. Also schon in der ersten grünen Bundestagsfraktion. Und er ist eigentlich zweieinhalbfacher Öko. Er hat Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert und sich um die Finanzen, um die grünen Finanzen gekümmert. Und ist dann später auf dem zweiten Bildungsweg noch zum Naturschützer geworden. Sage ich jetzt mal so. Und ist nach Brandenburg gekommen, aktiv geholt worden von der damaligen Ampelkoalition von Matthias Platzeck.
Können wir das mal zweite Bildungs-Naturschützer, was heißt das konkret?
Er hat das im Laufe seines beruflichen Werdeganges dann gelernt.
Okay, ach so.
Ja, und das kommt gleich noch. Ja. Weil er was von Geld versteht und mit Geld umgehen kann und den ersten Ministeriumshaushalt mit entwickelt hat, maßgeblich und auch in der Landesanstalt für Großschutzgebiete erstmal für Finanzen und Verwaltung zuständig war und Organisation. Und das war natürlich enorm wichtig in dieser Aufbauphase. Und hat dann Matthias Freude beerbt als Direktor der Landesanstalt für Großschutzgebiete. Dann Abteilungsleiter Naturschutz im Landesamt für Umwelt. Dann Landesabgeordneter. Und dann Umwelt- und Landwirtschaftsminister. Und jetzt teilt er sich mit mir das Ruhestandsschicksal. Und ich habe lange Zeit mit Axel sehr eng zusammengearbeitet und war beeindruckt von seiner wahnsinnig schnellen Auffassungsgabe und wie schnell er Dinge auch gelernt und begriffen hat, die er nicht studiert hat, sondern die er halt, deswegen meinte ich zweiter Bildungsweg. So, und ich würde gern zwei oder drei Fragen stellen am Anfang und dann gehen wir ins offene Gespräch in der Runde. Die erste Frage ist, du hast Petra Kelly erlebt in dieser Zeit im Bundestag und jetzt wird hier im Film ein bestimmtes Bild von ihr gezeichnet. Also ein, ja, im Prinzip Persönlichkeit beschrieben. Passt das zusammen? Passt das, was im Film dargestellt wird, mit dem zusammen, was du selbst erlebt hast?
Ja, also vielleicht am Anfang noch eine kleine Korrektur. Nicht ganz unerheblich im Zusammenhang mit Petra Kelly, also 83 bis 87 war ich in der ersten Bundestagsfraktion. Aber es war damals so, dass die Grünen sehr basisdemokratisch und sehr gegen Einzelpersönlichkeiten gewandt ein Rotationsprinzip hatten, dass die Abgeordneten, die gewählt worden waren, für 2 Jahre drin sein sollten und praktisch diejenigen, die auf den nachfolgenden Plätzen der Landesliste waren, als sogenannte Nachrücker, von Anfang an mit dabei waren, genauso stimmberechtigt in der Fraktion. Insofern ist schon richtig zu sagen, ich war Fraktionsmitglied und dann 1985, also nach 2 Jahren, dann gewechselt wurde und getauscht wurde. Und das stellte sich schon als eines der grundlegenden Probleme dann später mit Petra Kelly heraus, das kann ich aber dann noch sagen. Darüber hinaus war ich ja im selben Landesverband wie Sie in Bayern. Ich war auch wie Sie sehr früh bei den Grünen, als Sie noch keine Partei waren, sondern auch eine sogenannte sonstige politische Vereinigung, die für die Europawahlen kandidierte. Ich hatte Sie schon im Europawahlkampf 1979 erlebt, natürlich genauso wie jetzt auch in dem Film als eine charismatische Rednerin, die also in der Lage war, also Riesensäle zu begeistern und habe dann eben auch ja, die nicht so erfolgreiche Bundestagswahl 1980, die nicht so erfolgreiche Landtagswahl 82, aber dann auch den Erfolg 1983 folgende miterlebt. Ich finde den Film sehr gut, ne, was also die Präsentation betrifft. Also ich halte ihn für ein sehr gut gelungenes Porträt. Bei mir selber war es so, dass diese ganze amerikanische Geschichte mir natürlich überhaupt nicht bekannt war. Die habe ich erst durch diesen Film das erste Mal so wahrgenommen, wobei so eine Schlüsselaussage von ihr ist, ich wollte gar kein Englisch lernen. Ne? Und ich habe immer diesen Dialekt gehabt. Ne? Und eigentlich gehörte ich nie dazu. Ne? Und dieses Gefühl, schon in Amerika nicht dazugehören, das kommt dann zum späteren Zeitpunkt nochmal. Eigentlich bin ich auch in dieser Partei fremd. Ne? Also dieses, mir wird zugeschrieben, dass ich eine Außenseiterin bin. Tatsächlich war es ja auch ein Stück weit auch Außenseitertum, was sie hatte und was aus dem Film zumindest anklingt, aber was ich nochmal vertieft sagen möchte. Also Otto Schily sagt, Petra Kelly hat die Partei gegründet, aber die Partei hat nicht Petra Kelly geschaffen. Und das ist eine ganz wesentliche Aussage, weil nämlich 1979 hatten die Grünen nicht so viel Prominente. Ne, das muss man sehen. Also Petra Kelly hat sich ihre Prominenz mit der Parteigründung in Deutschland selber erarbeitet. Aber daneben war praktisch nur noch Otto Schily und Josef Beuys tatsächlich von einer deutschlandweiten Bedeutung. Joschka Fischer kannte kein Schwein. Ne? Also,
der war auch noch unheimlich jung, konnte man ja sehen. Ja,
also viele Leute, die dann später bekannt geworden sind, waren völlig unbekannt. Ne? Also es sind erst durch ihre Aktivitäten in der Partei bekannt geworden. Und Petra Kelly war da. Ne? Und sie hat das Gesicht repräsentiert. Es gab auch keine Wahl einer Spitzenkandidatin. Ne? Es gab damals gab es ja nur 11 Länder- und Landeslisten. Sie war einfach die Spitzenkandidatin, weil sie Petra Kelly war. Ne? Und das war die Person, auf die sich die Medien gestürzt haben, nicht auf die anderen. Ich weiß nicht mal, ob Otto Schily ein Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen war oder Platz 3. Es spielt überhaupt keine Rolle in dem Zusammenhang. Und ohne Petra Kelly werden wir 1983 nicht in den Bundestag gekommen. Das muss man ganz deutlich dann auch so formulieren. Und gleichzeitig war Petra Kelly für die Grünen einfach eine Nummer zu groß. Ne? Also Petra Kelly war für die Grünen eine Nummer zu groß. Die Grünen waren für Petra Kelly 5 Nummern zu klein. Ne, weil ich glaube, das kommt ja aus dem Film auch ganz gut raus, dass sie eine Weltpolitikerin war. Ne, der Bundestag, das war am Ende, wie sich herausstellte, ja gar nicht praktisch die Spielfläche oder der Spielraum, den sie benötigte, ne, sondern sie war diejenige, die tatsächlich vor Millionen Leuten gesprochen hat. Ne, ob es im Central Park war oder vor 100.000 irgendwo in Australien oder Auftritte in Japan oder in der ganzen Welt. Und sie war eine Weltpolitikerin. Ne, und das harmonierte überhaupt nicht mit dem, was die Grünen sich selber so vorstellten, ne, als basisdemokratische Partei, wo also die niemand zu weit nach vorne entflutschen soll. Und das waren eben dann auch, da war praktisch schon von Anfang an eben auch ein Spannungsverhältnis angelegt.
Ja, die zweite Frage, die mir noch am Herzen liegt, auch persönlich, ich war damals ja auch Teil der Anti-Atomkraftbewegung und ich war auf der Straße gegen die Mittelstreckenraketen und Pershings und habe den Wehrdienst verweigert und war damals auch der Meinung, dass einer anfangen muss mit dem Abrüsten, damit sich das nicht immer weiter hochschaukelt und so weiter. Und jetzt, dann kam der russische Überfall auf die Ukraine. Das hat mein Weltbild völlig verändert. Wobei ich freundschaftliche Beziehungen nach Russland habe und nach Weißrussland und in die Ukraine. Weißt du ja. Und das heißt, die Dinge, an die ich fest geglaubt habe und die für mich ganz klar waren, hat das jetzt völlig durcheinander gebracht. Weil ich der Meinung bin, dass die Möglichkeit haben müssen, sich zu wehren. Und unbedingt. Und deswegen die Frage, was glaubst du, welche Position Petra Kelly in dieser Situation eingenommen hätte? Also, was würde sie machen?
Natürlich muss ich die Frage so beantworten, dass ich das natürlich nicht beantworte. Weil also jeder Mensch unterliegt einem Wandel. Ne? Also, ja. Es ist ja nicht so, dass Petra Kelly, wenn sie jetzt, weiß nicht, 68, 70, 72, 74 Jahre alt wäre, immer noch die Position vertreten würde, die sie als 35-Jährige vertreten hat, weil selbstverständlich hat es einen Wandel gegeben. Und es war ja so, dass Petra die Friedensbewegung ja in einer bestimmten Art und Weise geprägt hat, die in dem Film auch ein Stück weit rauskommt, dass sie nämlich nicht zu der Moskau-treuen Friedensbewegung gehörte, was also repräsentiert war durch die DKP im Westen oder auch durch, wie heißt der Verband der Antifaschisten und so weiter. Die Friedensbewegung war schon sehr stark auch Moskau orientiert und sie war diejenige, die versucht hat, einen anderen Friedensbegriff reinzubringen. Also Überwindung der Blockkonfrontation. Sie ist ja auch nach Moskau, sie ist ja auch zu Honecker gefahren. Und bei diesem Besuch bei Honecker, da läuft immer eine Person mit, die heute völlig unbekannt ist, die damals auch den meisten unbekannt war. Das war der Berliner Bundestagsabgeordnete für die Grünen, Dirk Schneider. Und Dirk Schneider, stellte sich später heraus, war Stasi-Spitzel, der also angesetzt war auf die Fraktion und auf Petra Kelly und der immer darauf achtete, dass also nicht zu sehr also gegen die Position Moskaus oder Ostberlins aufgetreten wurde. Also wir hatten durchaus innerhalb der Fraktion ja immer Auseinandersetzungen darum. Es war nicht so, dass praktisch Petra Kellys Position dieser eine gesamtdeutschen Friedensbewegung, dass die tatsächlich von allen in der Fraktion geteilt wurde. Da gab es heftige Auseinandersetzungen drüber. Und wir hatten eben die Stasi-Agenten oder den Stasi-Agenten bei uns drin sitzen. Das ist erst 1994 oder so, ist das überhaupt erst aufgeflogen, als irgendjemand das dann in den Stasi-Akten dann entdeckt hat. Und ab dem Moment war Dirk Schneider natürlich dann auch eine unerwünschte Person bei den Grünen. Und ja, aber das ist nochmal wichtig, dass Petra Kelly hatte diesen Gedanken der Blockfreiheit. Petra Kelly war diejenige, die in den Osten gefahren ist, die Kontakte zur Bürgerbewegung gesucht hat. Bärbel Bohley kommt ja mehrfach vor, es sind da für diejenigen, die die Leute kennen, natürlich auch mehrere andere zu erkennen, die in der Bürgerrechtsbewegung der DDR eine Rolle gespielt haben. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, wie Petra Kelly heute entscheiden würde, welche Entwicklung sie genommen hätte. Ja. Sie hat natürlich auch ihre Entwicklung genommen und da gehen die Meinungen auseinander.
Ja, wir können jetzt in die Runde gehen.
Genau. Ja, ich meine, die Tatsache, dass sozusagen Russland die Ukraine überfallen hat, ändert an dem Problem des Pazifismus überhaupt nichts. Der Gedanke der Abrüstung, ja, der ist von zentraler Bedeutung. Und es ist ja so, die Sowjetunion hat die Tschechoslowakei 68 auch überfallen. Ja, und trotzdem hat Kelly die Forderung mitgetragen, Abrüstung. Und wenn's nicht anders geht, dann erstmal einseitige Abrüstung, um die beidseitige voranzutreiben.
Und zu dem Zeitpunkt, wo sich das hochgeschaukelt hat,
von daher ja. Denke ich, dass sozusagen von der pazifistischen Einstellung her die Tatsache des Ukraine-Kriegs den Pazifisten nicht, also da nicht irritieren muss. Wir haben ja dasselbe Problem gehabt mit den Kriegen der Amerikaner. Ja? Und der Krieg in Afghanistan, der Krieg im Irak, das sind doch sozusagen Kriege, die eigentlich die NATO in Legitimationsschwierigkeiten bringen, wenn das heißt, es ist eine Wertegemeinschaft. Ja? Wird ja immer gesagt, ne? Die Wertegemeinschaft der NATO. Und was machen die? Was macht die Führungsmacht der Wertegemeinschaft? Ja? Die führt Kriege all over the world. Und das, also,
ja, versteht ihr? Mein Problem ist, ja, dass Putin davon herzlich wenig beeindruckt wäre, ja, ja, ne? Wenn ich diese Haltung angehe. Ne?
Ja, aber wir können ja gerne lange und breit über die NATO diskutieren. Ja, ich stelle auch in Abrede, dass die NATO eine Wertegemeinschaft ist. Ja, ne? Also ich muss mir nur die Türkei angucken und sagen, ja, mit denen zusammen in einem Bündnis, ja, Gott bewahre. Ne? Aber das hilft ja am Ende nicht, sondern wir wollten ja eigentlich über diesen Film.
Ja, ja, stopp. Wortmeldung. Erst Susanne, dann Peter. Und dann Ludolf.
Ja, zu Wertungen hätte ich auch noch mal eine Frage. Und zwar in dem Film von Petra Kelly kommt ja sehr stark rüber, dass sie ganz viele, also nicht nur Frieden und als Wert und Menschenrechte, sondern eben auch die Achtung von Natur. Und sie spricht ja im Prinzip wie eine NGO-Mitarbeiterin, die das alles parat hat, was da alles gerade den Bach runtergeht mit der Natur. War das eigentlich damals in der Partei deutlich auch so getragen? Und wie würdest du das einschätzen? Ist das in der Partei jetzt immer noch so oder ist das weniger geworden? Dass diese Verbindung zur Natur und dem Wert des Ganzen eigentlich auch eine Triebfeder des politischen Handelns ist.
Also Petra hat zwar die Grünen mitbegründet, aber sie hatte nicht die neuen sozialen Bewegungen erfunden. Ne, sondern es war ja praktisch eine weltweite Bewegung. Es klingt ja auch an, ich glaube 1972 Bericht Club of Rome, ne, also die Grenzen des Wachstums und wir haben keine zweite Erde im Kofferraum und wir sind dabei gerade unsere Erde zu vernichten, auszuplündern, den nächsten Generationen nichts zu hinterlassen und so weiter. Und das Neue war ja, dass praktisch das, was sich als ökologische Bewegung konstituierte, verbunden wurde mit einer Frauenbewegung, also mit einer feministischen Bewegung. Das kommt ja auch in dem Film und in der Person Petra Kelly ja sehr stark zum Ausdruck, mit der Friedensbewegung und mit vielen anderen neuen sozialen Bewegungen. Also auch die soziale Frage wurde ja thematisiert, die wurde ja nicht ausgeblendet. Und es gab alle möglichen Minderheitenbewegungen, die plötzlich auch eine Rolle spielten, nachdem nie jemand darüber groß nachgedacht hatte. In dem Fall sind es die indigenen Völker der USA. Ne, aber beispielsweise war das auch die Zeit, als Sinti und Roma plötzlich auch ein Thema wurde in Deutschland. Ne? Also war vorher auch kein Thema. Und dass auf einmal diese neuen sozialen Bewegungen versuchten, also auch eine gemeinsame Basis zu finden, die sie dann politisch, also parteipolitisch innerhalb der Grünen dann konstituiert haben. Und die existieren ja heute alle immer noch. Das Einzige, was tatsächlich gelöst wurde, also aus meiner Sicht, alles andere ist nach wie vor ein offener Auftrag, ist der Ausstieg aus der Atomenergie. Ja, also Petra Kelly macht ja sehr deutlich, wobei mich überraschte, dass sie auch so dezidiert gegen Strahlentherapie in der Medizin sich ausgesprochen hat. Das war mir in der Form nicht klar. Sie hat sich ja gegen jegliche Art von Nutzung von Strahlen ausgesprochen, also sowohl was friedliche Nutzung von Atomenergie, von natürlich nuklearen Atomwaffen, aber eben auch was medizinischen Einsatz betrifft. Das Einzige, was wir gelöst haben, ist, dass wir den Ausstieg aus der Atomenergie tatsächlich geschafft haben. Hoffe ich jedenfalls. Ja, zumindest für Deutschland dauerhaft auch. Ne? Ansonsten ist praktisch alles immer noch Work in Progress, immer noch Aufgabe, auch für die zukünftigen Generationen und nicht nur für uns. Aber ich denke, das ist innerhalb jedenfalls meiner Partei, so wie ich sie wahrnehme, immer noch alles Thema, alles vertreten.
Peter?
Die Roladin hat ja gesagt, dass sie, schätze Petra Kelly, heute die letzte Generation unterstützen würde, aktiv. Und das ist natürlich so eine Art von bisschen rebellischer Kampfgeist gegen das Establishment.
Ja, klar.
Und das ist ja schon mal ein Zug, den sie immer hatte. Also dieses...
Ja, aber ja, klar.
Also dann noch die Feministin dazu. Also ich habe gerade gesagt, ich kann als Typ, als Mann, diesen Gerd Bastian für null einordnen. Das ist für mich so ein... ich will nicht sagen, kein Kerl, das ist Quatsch, aber der hat so überhaupt nichts, wo ich sage, ich kann den irgendwo anpacken. In dem Film. Ich fand ihn ganz gruselig, so als Person, so als in seinem Ausdruck. Habt ihr überhaupt nicht verstanden, wieso sie als Powerfrau mit so viel Esprit und Genialität im Grunde sich. Ja.
Der Film versucht ja darauf eine Antwort zu geben, oder mehrere versuchen ja eine Antwort darauf zu geben, dass sie sagen, praktisch ein ruhender Pol, ein beschützender Faktor und so weiter, das wird ja dann immer herausgestellt. Und selbstverständlich Paare, das weiß doch jeder hier, sind ja eben nicht gleich. Ne? Also die gibt's vielleicht, ne? Aber üblicherweise gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen den zwischen den beiden in einer Paargemeinschaft. Und dann kann halt der eine eben auch so nach vorne drängend sein und die andere Person halt auch etwas zurückhaltend. Und allerdings, Gerd Bastian war ja praktisch zu einem sehr frühen Zeitpunkt, nicht 1979, ne, aber schon ungefähr 81, 82, war er ja ständig an ihrer Seite. Er ist ja auch 83 auch auf der Landesliste Bayern gewesen. Er ist ja auch Bundestagsabgeordneter geworden, hat man ja auch gesehen. Hatte sich aber sehr schnell auch so auseinanderentwickelt mit den Grünen. Er ist auch nie grünes Mitglied geworden, soweit ich weiß. Er ist als Parteiloser aufgestellt worden. Und er war eben der Repräsentant der Friedensbewegung. Also der männliche Repräsentant, wenn wir sagen, Petra war die weibliche Repräsentantin. Und er spielte als ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr also schon eine medial bedeutsame Rolle. Also praktisch jemand, der, und er war nämlich in einer Einheit Chef gewesen, die also Kurzstreckenraketen unter sich hatte. Und von daher hatte er, die auch mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden konnten. Und von daher hatte er praktisch seine Position entwickelt und war dann eben auch dann international, da gab es Generäle für den Frieden, wo er mitgewirkt hat und so weiter, sogenannter Krefelder Appell, das kam kurz als transparent. Und es gab eben eine Friedensbewegung, die also weit über praktisch den klassischen Pazifismus hinausging, sondern wo auch viele ehemalige Soldaten auch aktiv waren. Das kommt auch noch mal kurz dann in Kempten Veranstaltung. Das sagt aber nur Eingeweihten, was das dann da Mechtersheimer stand, also als Referent. Mechtersheimer war Oberstleutnant der Bundeswehr gewesen, der eben auch dann praktisch Tutzinger Forum für Friedenspolitik oder sowas entwickelt hatte. Und das war halt damals so. Und Gerd Bastian war mit Sicherheit, wenn man selber aktiv als, als Frau, als Aushängeschild der Friedensbewegung unterwegs war, war er natürlich jemand, mit dem sie dann auch dauernd zu tun hatte. Und dass man sich dann annähert und gemeinsame Positionen findet und dann auch noch sich mehr entwickelt, das ist dann durchaus im Rahmen des Möglichen. Und so war es dann auch.
Also mich hat Bastian damals sehr beeindruckt, das weiß ich noch.
Ich wollte auf eine Situation im Film eingehen, als Lukas Beckmann sich die Frage gestellt hat, mit etwas zittriger Stimme, ob es richtig war, gemeinsam die Trauerfeier zu organisieren für Gerd Bastian und Petra Kelly. Und ich erinnere das selber aus meiner damals sehr interessierten Zeit. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Film überhaupt keine Antwort darauf liefert, nur die Fragen stellt, wer denn Gerd Bastian eigentlich war und ob es ein zweites Leben gab. Und mich würde interessieren, ein Doppelleben. Und mich würde interessieren, weil es ist ja am Ende Mord gewesen. Man kann es ja nicht anders bezeichnen. Mich würde interessieren, ob seine Stasi-Akte eigentlich heute geöffnet wurde. Und wenn ja, warum das nicht thematisiert wurde. Ich finde, das ist zu wenig hinterfragt worden. Die einzige Schwäche in dem Film.
In dem Film wird der Versuch darzustellen, dass Petra die ganze Zeit versuchte, Zugang zu ihrer Stasi-Akte zu kriegen und Gerd Bastian ein Hemmschuh dabei war. Wie er das sein konnte, weiß ich nicht. Also, aber jedenfalls hat Petra Kelly keinerlei Einsicht in ihre Stasi-Akte bekommen, viel zu spät gestellt und was weiß ich, oder sehr spät gestellt, nicht viel zu spät, sehr spät gestellt. Und das in dem Film klingt ja so ein bisschen verschwörungstheoretisch an, also er hat sie möglicherweise getötet, weil er unbedingt verhindern wollte, dass also bekannt wird, dass er für Stasi, wen auch immer, gearbeitet hat. Ja, aber ich kann das natürlich nicht beantworten, die Frage, weil ich bin ja niemand, der also tatsächlich Einsicht in diese Akte nehmen könnte. Aber Zeitgeschichte, also aus wissenschaftlichen Gründen, kann ja Einsicht in diese Akten genommen werden, wenn sie noch vorhanden sind. Und vielleicht tut dieser Film jemand mal dazu ihn initiieren, das zu tun, animieren, ja. Aber ich weiß es nicht. Aber es gab damals sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, das muss man sagen. Also ich war felsenfest davon überzeugt, dass Gerd Bastian Petra Kelly umgebracht hat. Ich weiß das Lukas Beckmann zum damaligen Zeitpunkt sehr stark davon überzeugt war, dass sie beide gemeinsam umgebracht worden war von Dritten. Ne, und nicht und zumindest diese Option als also wirklich als eine realistische Möglichkeit eingestuft hatte und von daher zum damaligen Zeitpunkt er vermutlich wesentlich weniger Hemmung hatte, sondern es für normal hielt, dass es diese gemeinsame Gedenkveranstaltung gibt. Das ist dann später erst durchgesickert. Ich weiß, dass er mit Alice Schwarzer da auch einen richtigen Konflikt hatte, weil Alice Schwarzer war praktisch eine der ersten, die gesagt haben, Gerd Bastian hat Petra Kelly ermordet. Ne? Und da waren immer noch viele im grünen Establishment der Meinung, das kann ja gar nicht wahr sein. Ne? Also das ist also ein Erkenntnisprozess, der sich dann erst im Lauf der Monate, ne, Jahre nach dem Tod von den beiden ergeben hat. Aber am Anfang gab es durchaus eine ambivalente Position.
Hartmut, du hattest die
Frage. Naja, also ich finde das, also zwei Sachen habe ich. Die eine Frage wäre erstmal die, hat der Bastian Druck gekriegt vom Dienstherrn, vom ehemaligen, weil der ist ja noch Beamter sozusagen, auch im Ruhestand, ne? Und hat ja gewisse Verpflichtungen oder bestimmte Grenzen, was das öffentliche Auftreten angeht. Ist dir da was bekannt, dass er da...
Er war ja schon im Ruhestand.
Oder dass er eben die Pension gekürzt haben. Oder ich kann mir da also sehr viel vorstellen, auch als Beamter. Ne? Also da sind der Fantasie nur enge Grenzen, also nur wenig Grenzen gesetzt, was dem Dienst dann einführen kann, um jemanden zu kujonieren, der eben problematische Äußerungen in der Öffentlichkeit macht, aus der Sicht des Amtes. Ne?
Das war die eine Frage. Du wolltest zwei Fragen stellen.
Ja, und die zweite Frage ist natürlich die, das, was Schilly sagt, da müsste er eigentlich ein Dokument in der Hand haben. Also wenn er den Zweifel sät, dass Bastian eben ein Mitarbeiter der Stasi war oder von der Stasi geführt wurde, also nicht nur abgeschöpft wurde, das kennt man ja, sondern dass er selbst sozusagen in die Stasi-Geschichten verstrickt war. Wenn da sowas insinuiert, wie in dem Auftritt hier, also so ist das bei mir jedenfalls angekommen, dann müsste er eigentlich ein Dokument haben und dann wäre es nötig in dem Film, wenn man sowas zeigt, darauf Bezug zu nehmen.
Deswegen habe ich auch gesagt, Verschwörung, klingt ein bisschen verschwörungstheoretisch. Es war ja nicht nur er, es war ja auch Lukas Beckmann, es waren ja auch andere, es war ja auch die vorherige Büroleiterin von Petra, die alle dies nahegelegt haben. Ne? Aber ich bin nicht derjenige, der also dazu wirklich profund Auskunft geben kann. Ne? Und die erste Frage war? Die Disziplinierung. Also es gab ja damals nicht eine CDU-Regierung, sondern es war eine SPD-FDP-Regierung, wenn ich mich recht entsinne. Und bei jemandem, der also so viel öffentliche Aufmerksamkeit hat, ne, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann also kleinkariert angefangen wird und gesagt wird, wir kürzen dir dein Gehalt um 20%, weil du dich nicht im Interesse des Dienstherrn äußerst und schon gar nicht bei einem Ruhestandsbeamten. Also von daher, mir ist es nicht bekannt. Ja, ja. Ne, und ich denke, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, wäre es ganz groß an die Glocke gehängt worden und da wäre natürlich bundesweit also auch ein Sturm ausgebrochen, ne, dafür und dagegen, aber es wäre auf jeden Fall medial bearbeitet worden und das ist es nicht. Also von daher bezweifle ich mal, dass es diesen Druck gegeben hat.
Ich wollte nochmal erfahren, was Petra Kelly für ein Mensch war. Und zwar interessiert mich, war sie nahbar, war sie herzlich, war sie liebevoll, also weil als damaliger Fernsehzuschauer und Interessierter fand ich Petra Kelly immer super. Und dann, wie war sie wirklich? War sie nahbar? Was für ein Mensch war sie?
Ja, sie war schon ein stark emotionaler Mensch. Ne? Also ich habe sie auch erlebt, dass sie in Tränen ausgebrochen ist, geweint hat. Ne? Also das ist schon regelmäßig passiert. Weil sie sich sehr stark identifiziert hat, auch mit Gegen, ja, Gegenpositionen, die ihr entgegengebracht wurden, die sie zur Verzweiflung getrieben haben, also innerhalb der Fraktion. Also ich nenne mal so ein paar Beispiele. Ne? Also es war ja nicht so, dass die von Anfang an immer alle auf einer Linie waren. Was sie zum Beispiel sehr, sehr stark beschäftigt hatte, war, dass sie unbedingt als Folge der tödlichen Krankheit ihrer Schwester wollte sie unbedingt ein Krebsregister. Ne? Also sie forderte ein Krebsregister für Deutschland, um herauszufinden, was die, also örtliche Häufungen, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Ursachen und so weiter. Und innerhalb der Grünen Bundestagsfraktion gab es eine klare Mehrheit der Datenschützer, die das auf gar keinen Fall wollten. Ne? So, und deswegen hat sie sich innerhalb der Fraktion nicht durchsetzen können mit der Forderung nach einem Krebsregister, was sie also wirklich zu Tränen gerührt hat. Also, das ging ihr so gegen den Strich. Ne? Und da hat sie also wirklich gekämpft. Die anderen Geschichten, ich hatte es angesprochen mit den 2 Jahren Rotation, Petra Kelly und Gerd Bastian sind die einzigen beiden Abgeordneten gewesen, die nicht rotiert haben. Ne? Also die einfach im Amt geblieben sind, gesagt haben, da kommen sowieso keine besseren nach als wir, also bleiben wir auch. Was dazu geführt hat, dass sie dann 4 Jahre ist ja die Legislaturperiode, eben nicht mehr auf Platz 1 in Bayern aufgestellt wurde, ne? Auch den Kreisverband wechselte. Und dann mit Mühe und Not auf Platz 5 aufgestellt wurde, also ein Platz, der 1983 nicht gezogen hatte, auf dem saß ich nämlich, deswegen war ich ja Nachrücker. aber wir hatten dann 1987 ein besseres Ergebnis, dann ist sie in den Bundestag reingekommen. Und sie hat auch nie, wie die anderen Abgeordneten und wie es eigentlich vorgesehen und vorgeschrieben war, in Anführungszeichen, Mandatsträgerabgaben gezahlt. Ne, sondern sie hat alles verbraucht, teilweise für die Stiftung für ihre Schwester. Und das alles führte dazu, dass also praktisch in dieser Partei, die andere Positionen vertrat in solchen Beziehungen, sie also sehr schnell also von der charismatischen Führungsfigur in die Rolle einer Person hineinkam, die also sich nicht an die Regeln hält. Ne? Und das heißt, sie ist dann 1987 so mit Ach und Krach nochmal aufgestellt worden und 1990 ist sie dann komplett durchgefallen. Ne? Also dann versuchte sie noch in einem anderen Landesverband in Hessen aufgestellt zu werden, das Joschka hätte organisieren können, sollen, wie auch immer. Ne? Aber es hat eben nicht mal Joschka gereicht, um das hinzukriegen und dann ist sie also praktisch ausgeschieden. Wir kamen dann sowieso nicht in den Bundestag, das muss man dazu sagen. Aber das war dann eben ein wirklich totales Auseinanderleben zwischen der Partei, ne, die diese eine Entwicklung genommen hat oder praktisch auf bestimmten Grundsätzen beharrte und auf der anderen Seite von Petra Kelly. Und also das klingt ja auch bei Lukas Beckmann an, wenn er halt dann resümiert und sagt, wir haben damals oder viele in der Partei oder insgesamt, wir haben überhaupt nicht begriffen, welche große Rolle Petra Kelly in der Welt spielte. Ne, sondern es wurde praktisch alles aus der kleingeistigen, in Anführungszeichen, Sicht der grünen Basis bewertet und derjenige, mit dem sie zusammen hatte, arbeitete. Und es klingt ja auch in dem Film einmal an, dass gesagt wurde, irgendwann haben sie es aufgegeben, Petra Kelly in die Fraktion integrieren zu wollen. Das war halt dann einfach Petra. Ne, also Petra machte, was sie wollte. Die war ja auch nicht mehr in irgendwelchen Vorständen. Ne, sie war praktisch im ersten Fraktionsvorstand und dann nie wieder. Also von daher war auch innerhalb der Fraktion ihre Rolle praktisch die einer, ja, sehr wohl in ihrer Bedeutung sehr hoch eingeschätzten Persönlichkeit, aber irgendwann hat man es aufgegeben, sie irgendwo einbinden zu wollen. Ja. Tja, aber
wie wäre das dabei?
Naja, ich war ja ihr persönliches Feindbild, das war ja auch noch ein Problem. Ne? Also, ach so? Ja, das hatte ja was damit zu tun, dass ich sogenannter Öko-Treuhänder war. Ich war nämlich dafür zuständig, zusammen mit Arndt Gräber übrigens, die Gelder von den Abgeordneten einzutreiben. Ne? Und wenn es hieß, die Tür von Petra Kelly wäre immer offen gewesen, für mich nicht. Ne? Also die ging automatisch zu, wenn ich kam. Ne? Und weil klar war, ne? Also ich sollte praktisch die Position der Partei vertreten, sollte dafür sorgen, dass sie nur 1.950 Mark im Monat behält von ihren, weiß nicht, 7.000 oder 8.000 Mark, die damals als Diät gezahlt wurde. Und da führte überhaupt kein Weg hin. Ne? Und von daher war das also tatsächlich ein Problem. Ne? Aber
wie fandst du das? Fandst du das schlimm? Oder?
Naja, also sie war nicht die Einzige. Also Arndt und ich, wir fanden das schon gemeinsam schlimm. Ne? Aber es war halt so, dass also auch bei den Grünen menschelte es. Es ist nicht so, dass alle Grünen automatisch die besseren Menschen sind. Das hat man auch sehr schnell gemerkt. Ne, es gab auch welche, die praktisch die Zeit einfach genutzt haben, um ihr Häuschen zu bauen. Ne, und hätte man nicht für möglich gehalten, gab es aber einen aus Baden-Württemberg. Und,
ist ja klar.
Ne? Ja, so ist das nun mal. Ne? Und, aber ich meine, Petra Kelly war halt, die lebte über die Grenzen einer Person hinaus. Ne? Also wenn die Büroleiterin sagt, um 8:30 hat es angefangen und es dauerte irgendwie sehr lange. Also ich kann mich nur erinnern, dass Petra immer in der Nacht gearbeitet hat, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr morgens, ne? Bis sie irgendwann mal dann ins Bett gefallen ist. Ne? Sie ist nie irgendwie in der Kantine oder so aufgetaucht, ne? Also völlig ausgeschlossen, weil sie das überhaupt nicht mit ihrem Tagesrhythmus übereinstimmte. Und ich meine, wird dann auch exemplarisch, Otto fragt, ist Petra da? Ne? Also es war halt so, dass Petra also in einem Ausmaß sich verausgabte, ne, also wirklich verbrannte, ne, und das hat auch jeder wahrgenommen. Ne? Und also man hätte blind sein müssen, um das nicht wahrzunehmen. Und das hängt aber eben auch mit diesem unglaublichen Engagement zusammen. Und dann kann man sich jetzt fragen, ja, wie war sie dann ein lieber Mensch oder so? Also ich bin jedenfalls nicht so an sie rangekommen, dass ich das so hätte beurteilen können. Aber Lukas Beckmann schon. Also Lukas Beckmann bringt es ja auch zum Ausdruck. Und dieser ganze Film bringt es ja auch mit diesen Privataufnahmen in Amerika mit der Familie und so zum Ausdruck. Also es ist ja gerade rührend, also wie sie da als junge Frau, also das auch zum Ausdruck bringt. Ne? Oder ihr Verhältnis zu ihrer Mutter, ihr Verhältnis zu ihrer Großmutter, ihr Verhältnis zu all den Leuten, die sie da abknuddelt. Ne? Also es ist nicht so gewesen, dass sie praktisch eine Person war, zu der es nur Distanz gab. Ne? Überhaupt nicht. Sondern sie hatte eben ein breites Umfeld von Menschen, die ihr absolut nahe standen und mit denen sie das also auch gezeigt hat.
Irene hatte sich
Mir war in dem Film aufgefallen, dass im Bundestag die Grünen sehr arrogant belächelt wurden von den etablierten Parteien. Das ist richtig stark geworden. Und sie hat ja dazu beigetragen, dass die Grünen ja doch immer mehr akzeptiert wurden. Ich möchte in die heutige Zeit blicken. Die Grünen sind ja auch nicht mehr so beliebt, haben an Profession verloren und an Aussagekraft und weiß ich was. Warum gelingt es nicht, mal wieder eine richtige Führungskraft aufzubauen, zu fördern? Wir haben zwar junge Frauen, die sich da sehr auf Demonstrationen etablieren, ist es nicht möglich, wieder mal so eine Persönlichkeit wie Petra Kelly? Ich frage mal.
Ja, wo bist du her?
Ich meine, also das Problem bei Grünen, ich denke, das ist auch ein Problem anderer Parteien, ne? Aber das Problem bei Grünen ist natürlich auch, dass wir eigentlich anders aufgestellt sind. Ne? Also es war schon ausgesprochen schwierig mit Joschka Fischer. Alles war auf Joschka Fischer konzentriert. Joschka Fischer war letztendlich der Garant dafür, dass wir mit einem sehr guten Ergebnis dann in diese Koalition und bei der Wiederwahl Schröder-Fischer dann also auch noch besser abgeschnitten hatten. Jetzt mit Habeck, Baerbock, also Habeck hatte einen fulminanten Status, ne? und ist praktisch über diese ganze Heizungsgeschichte, also dermaßen in den Keller geschrieben worden, dass es fast unmöglich war für ihn, da wieder rauszukommen. Und er hat ja jetzt erstmal die Konsequenz gezogen und zu sagen, ich stehe jetzt für solche Führungsfunktionen nicht mehr zur Verfügung. Und ob man jetzt praktisch von unten heraus jetzt wieder eine einzelne Person entwickelt, die also praktisch alles abdeckt, oder ob man tatsächlich dazu hinkommt, wieder mit 2, 3 Leuten präsent zu sein, die ungefähr gleiches Kaliber haben oder gleiches Gewicht haben, das wird man halt dann sehen. Ja. Nee, die Frau Baerbock nicht. Nein.
Gisa.
Ja, ich würde gerne mal wissen, aus welcher Richtung die Morddrohung kam.
Ach so, ja, EAP. Ja, das ist wirklich eine spannende Geschichte, weil in dem Film, also Europäische Arbeiterpartei heißt das, die kandidierten auch in Westdeutschland, also für die Bundestagswahlen. Helga Zeppler-Rusch, die war Deutsche und war Ehegattin von Herrn LaRouche, der da angesprochen wurde, ein amerikanischer Millionär. Und mir ist immer in Erinnerung geblieben, dass die EAP Plakate, völlig wahnsinnige Fernsehspots hatte, Wahlwerbespots, jetzt kommt die neue Schillerzeit für Schiller gegen Goethe. Und ja, ich meine, kann man ja jetzt natürlich so deuten, ne? Schiller als Nationaldichter und Goethe als der versponnene Grüne irgendwas. Ne? Und die in dem Film werden sie jetzt praktisch als eindeutig Rechtsradikale bezeichnet. Ne? Also damals, Anfang der 80er Jahre, galten sie als amerikanische Trotzkisten. Ne? Also von daher ist also praktisch die richtige ideologische Zuordnung, die ist also durchaus problematisch. Aber was sie auf jeden Fall waren, sie waren Grünenhasserin, Hasser hoch 3. Ne, und diese ganze Partei, hatte man das Gefühl, ist nur gegründet worden, um die Grünen madig zu machen. Sie haben zwar nie irgendeine große Wählerklientel gewonnen, also wenn die irgendwo 0,1% hatten, dann war das schon viel, aber sie hatten die Infostände, ne, sie haben gegen die Grünen agitiert bei jeder Gelegenheit und sie haben, was man eben sieht, gegenüber Petra Kelly eine absolut bedrohliche Haltung eingenommen. Und es war immer klar, dass sie von LaRouche aus USA gesteuert werden, ne, und kein originäres deutsches Gewächs sind. Ne? Also das war schon klar. Und wenn man mit denen ins Gespräch gekommen ist, weil die haben halt geredet, Blödsinn, ne? Also völligen Blödsinn. Und mir ist bis heute auch nicht klar, wer da tatsächlich am Ende dahinter stand. Ne, also CIA, also mein Gott, also am Ende ist immer CIA oder FBI. Genauso gut kann ich sagen, es war eine KGB-Gründung oder sonst irgendwas. In Wirklichkeit wird man es überhaupt nicht herausfinden, aber es gab diese Person, es gab die Ehefrau, es gab die Partei, es gab Mitläufer, es gab die Attacken gegen Petra Kelly und den Versuch, Petra Kelly halt zu beschädigen.
Okay. Gibt es noch weitere Kommentare oder Wortmeldungen? Ist, glaube ich, nicht der Fall.
Ich hab damals, als das mit diesem Suizid oder mit dem Mord war, ich komme aus der Psycho-Ecke, gedacht, die wirkt ja auch nicht äußerlich, mit den eingefallenen Augen schon sehr getrieben, ob die nicht vielleicht auch in eine Psychose abgeglitten ist, also ob da sowas bekannt ist. Also weil die ist ja entmachtet worden bei den Grünen, die hat ja joblos gewesen, ihre Zukunft war, glaube ich, sehr ungewiss, ob da nicht, also, aber das ist was.
Ja, aber das, darüber braucht man ja gar nicht groß rum zu philosophieren, weil in dem Film selber wird es ja auch sehr deutlich gesagt, also von ihrer Büroleiterin, Ex-Büroleiterin. Sie hatten einen Durchhänger, ne, 1990, nachdem sie nicht mehr aufgestellt wurde, nachdem sie nicht mehr in den Bundestag gekommen ist. Sie hatte einen Durchhänger, aber, und dann kommt ja praktisch diese Welle nach oben, sie hatte Aussichten auf eine Stelle in USA, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Und selbstverständlich, Petra Kelly mit dem Ruf und so weiter, hätte immer eine Möglichkeit gehabt, in irgendeiner der großen amerikanischen Stiftungen oder Thinktanks oder NGOs tatsächlich auch eine gut bezahlte Position zu finden. Ne? Welche das dann am Ende geworden wäre, darüber brauchen wir jetzt nicht spekulieren. Vermutlich gab es konkrete Angebote und Menschen hätten sich gerne damit geschmückt, Petra Kelly an ihrer Seite zu haben. Aber das war ja dann vorbei.
Lieber Axel, vielen Dank. Das war jetzt ganz toll, dass du hier warst.